ARD.
Dieser Unterschied ist ja völlig verrückt, dass du einfach qua Wohnort Glück hast, wie deine Kinder in ihr Leben starten. Also das ist, es gibt Kommunen, die haben so viel Geld. Ich weiß das von einer Kommune aus Baden-Württemberg. Da haben alle Kinder ergonomische Stühle und höhenverstellbare Tische bekommen. Davon können wir in unseren Schulen hier bei uns, in unserer finanziell sehr schlecht ausgestatteten Hansestadt, davon können wir nur träumen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Wie schaffen wir ein Schulsystem, das gerecht für Kinder und Eltern ist? Elternschaft, Vereinbarkeit, Familienpolitik, das sind Themen, die viele LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern zugleich bewegen. Nathalie Klüver ist Journalistin, Autorin und Bloggerin, die genau in diesem Spannungsfeld gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Sie publiziert regelmäßig im Spiegel, in der Süddeutschen Zeitung, der Brigitte und anderen Medien zu Themen wie Kinderrechte, Mental Load, Mutter-Burnout und Kinderfreundlichkeit. In ihrem Debattenbuch Deutschland, ein kinderfeindliches Land, kritisiert sie gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die Familien benachteiligen. Und darüber werden wir sprechen. Ist Deutschland ein kinderfeindliches Land? Wo könnte man in Schulpolitik, Unterricht und Alltag gegensteuern? Und was können wir tun? Liebe Nathalie, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich auch.
Liebe Nathalie, direkt in medias res und sehr groß. Der Titel deines Buches ist Deutschland ein kinderfeindliches Land? Und meine Stimme müsste eigentlich nach oben gehen, denn da ist ein Fragezeichen hinten dran. Wie beantwortest du die Frage, ich sag mal, sehr holzschnittartig?
Also ich spoiler mal, ich würde das eher durch ein Ausrufezeichen ersetzen. Es ist eine rein rhetorische Frage. Ich glaube, allen ist die Antwort klar.
Allerdings muss man ja dann dazu sagen, also zunächst mal, warum?
Also es gibt tatsächlich mehrere Faktoren. Als ich das Buch damals geschrieben habe, hatte ich erst einfach gedacht, ich schreibe einen Artikel. Einfach 10.000 Zeichen, 3 Seiten darüber, ob das nur so ein Gefühl ist von uns Eltern, dass wir uns irgendwie mit unseren Kindern immer ausgeschlossen fühlen oder ungerecht behandelt fühlen oder ob da mehr hinter steckt. Und je mehr ich recherchierte, umso mehr stellte ich fest, okay, es ist wirklich eine strukturelle Benachteiligung, die sich ja eigentlich durch alle Bereiche zieht, also durch verschiedene Rechtsbereiche wie Rentenrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, und so weiter. Genau, wir sehen es im ganzen Bereich der Bildung, der einfach völlig stiefmütterlich behandelt wird und oft hinten runterfällt. Wir sehen es an den Kinderrechten, die einfach immer noch nicht im Grundgesetz sind und so weiter. Und so habe ich dann gedacht, ich kann das nicht auf 10.000 Zeichen zusammenquetschen. Und da ist dann halt ein 240 Seiten langes Buch draus entstanden, weil es tatsächlich so viele, so breite Bereiche eigentlich quer durch unser ganzes Leben und öffentliches Leben, auch nicht nur privates Leben geht, dass man einfach sagen muss, ja, es ist fast schon eine systematische Benachteiligung von Familien und Kindern.
Wir kommen in diesem Podcast auch noch natürlich dazu, was man verändern könnte. Ich würde da gerne aber noch mal reinhaken, weil gerade was das Bildungssystem angeht, bin ich zwar grundsätzlich immer mal wieder und auch immer vertiefter frustriert, aber die Frustration liegt nicht zwangsläufig darin, dass ich allen möglichen Leuten eine Intention quasi zuschreiben könnte, sondern dass viele der Dinge, die falsch laufen, auf ganz unterschiedliche Weise falsch laufen, aber eben nicht, weil das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bewusst gewollt ist. Kinderfeindlichkeit suggeriert aber ja, dass da durchaus die Sachen gewollt sind. Ist es so, dass ein bewusstes Handeln ist gegen die Jüngsten? Oder ist es eher so, was es nicht besser macht, ehrlich gesagt, dass es ein bewusstes Handeln für andere Klientel ist und die Kinder dann sozusagen immer den Kürzeren ziehen?
Genau, es ist tatsächlich, würde glaube ich niemand sagen, ich bin kinderfeindlich. Also der Bundeskanzler war ja auch regelmäßig in Kindergärten und hat ja auch vor kurzem betont, er sei ja immerhin Vater von leiblichen Kindern. Das würde ihn ja von anderen, also das mal völlig dahingestellt. Aber nein, ich glaube, niemand würde sagen, wir machen das, weil wir die Kinder doof finden, sondern es ist einfach eine bewusste Entscheidung für die bevölkerungsreichste Altersgruppe in unserer Gesellschaft, die natürlich eine entsprechend starke Lobby hat, einfach qua Zahl, aber natürlich auch qua Geld und Macht. Und Kinder sind dann meistens die die sich irgendwie nicht richtig wehren können, dann natürlich kann man sagen, sie haben ihre Eltern, aber man darf nicht vergessen, Eltern sind einfach verdammt doll eingebunden in diesen ganzen Alltag. Man nennt das ja auch unter Soziologen die Rush-Hour des Lebens, einfach diese Zeit zwischen 30 und 45, wo du eigentlich Karriere machen sollst, dein Haus abbezahlen sollst und gleichzeitig auch noch Kinder großziehst. Wenn man Pech hat, muss man auch noch in dieser Zeit die eigenen Eltern pflegen. Und da dann wirklich zu sagen, wir bilden jetzt eine starke Lobby und gehen auf die Straße und setzen uns ein, auch das ist einfach nur ganz, ganz, ganz schwierig unter erschwerten Bedingungen möglich. Und so ist es natürlich, dass die, die zahlenmäßig und geldmäßig die stärkste Lobby haben, auch die sind, die vor allem vertreten werden. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Politikerinnen wollen wiedergewählt werden. Also macht man natürlich auch das, wo man sich die meisten Stimmen erhofft. Aber das ist ja das Vertragte an unserem System, das Dilemma, in dem wir sind. Man darf halt die zukünftigen Generationen nicht außer Acht lassen.
Ist das auch der Grund, warum du nochmal zusätzlich forderst, dass Familien mehr in die Öffentlichkeit kommen sollten? Und wie wird man das dann eigentlich hinkriegen, wenn du gerade sagst, es ist Rush Hour des Lebens, es ist sowieso schon so viel zu tun? Das ist ja so ein Widerspruch in sich. Eigentlich müsste man mehr Öffentlichkeit für die Problematik erzeugen, aber woher die Zeit und die Ressourcen nehmen?
Also ich sehe es jetzt gerade ganz privat. Ich schreibe ständig darüber, dass man irgendwie was machen muss, öffentlich wirksam werden muss. Nun geht es bei uns ganz konkret in unserer Stadt um tatsächlich die Sanierung unserer Grundschule, die seit 11 Jahren vertagt wurde. Und es fällt buchstäblich die Decke von der Decke. Ich bin die Einzige an der ganzen Grundschule, die sich zurzeit wirklich einsetzt, mit der Lokalpolitik redet und so weiter und tatsächlich etwas bewegt. Aber es ist sehr mühsam. Also ich merke es jetzt am eigenen Leibe, wie schwierig es ist und wie hartnäckig man sein muss. Und das einfach zu versuchen, in den Alltag zu integrieren, ist verdammt schwierig. Da stoße ich selber auch einfach an meine Grenzen. Und was ich damit meine, Familie müssen sichtbarer werden, ist, dass wir uns zurückziehen. Das ist so ein Teufelskreislauf, weil wir uns nicht willkommen fühlen im öffentlichen Leben. Ziehen wir uns zurück mit unseren Kindern ins Private. Man sieht das an den Trampolinbogen, die dann in so Einfamilienhaussiedlungen stehen, wo die dann Kinder dann spielen, statt auf dem Spielplatz.
Und die Pools, ne?
Genau. Und dann wundert man sich, dass die Spielplätze zurückgebaut werden, weil dort einfach niemand mehr spielt und man diesen Bedarf gar nicht sieht, weil man sich in das Private zurückzieht. Und ich glaube einfach, wenn wir sichtbarer werden mit unseren Kindern und man einfach sieht, das ist jetzt normales, kindliches, altersgerechtes Verhalten, was ja auch bei älteren Leuten man wirklich sehr, sehr schnell vergisst, die mehr wissen nicht, dass ein bestimmtes Verhalten im Restaurant ist jetzt einfach ganz normal für einen 3-Jährigen oder 4-Jährigen. Ich glaube, wenn wir einfach sichtbarer werden würden, überall im öffentlichen Raum, auch da, wo es vielleicht mal wehtut, ins Restaurant gehen, mit wenn ich mit meinen 3 Kindern ins Restaurant gehe, kriege ich auch nicht immer einen Platz, sondern das Ehepaar hinter uns, obwohl da ein 4er-Tisch frei ist. Aber man gewöhnt sich mitarbeitet dran, es ist leider so. Aber solche Sachen, die dürfen eigentlich nicht sein. Und je sichtbarer wir werden, umso mehr wird dann auch für uns getan. Denn einfach, wer unsichtbar ist, der wird vergessen. Das ist eine ganz einfache Rechnung.
Ich würde gerade gerne nochmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast in Bezug auf die Decke, die quasi fast schon am Runterfallen ist. Ist das ein gutes Beispiel, also ein schlechtes eigentlich, aber ein gutes Beispiel für diese strukturelle Benachteiligung, von der du im Buch sprichst, in Bezug auf das Bildungssystem oder jetzt mal ganz konkret in Bezug auf Schulen?
Also es ist tatsächlich, es bröckelt an allen Enden und natürlich muss gespart werden. Die Haushaltslagen sind, glaube ich, in fast allen Kommunen klamm. Und es wird tatsächlich als erstes der Rotstift eigentlich immer bei den Bildungseinrichtungen eingesetzt, obwohl wirklich, also bei uns hat es durch die Decke geregnet, jetzt kommt der Putz runter an der Schule meines Sohnes, fiel über Nacht ein Teil der Deckenverkleidung einfach auf die Tische, eigentlich in der Nacht. Unfassbar. Und nicht während des Unterrichts. Also solche Sachen sind halt, wo man dann sagt, unter diesen Umständen würde niemand arbeiten. Ne? Im Winter ist die Heizung kaputt, in dem einen Raum sind 14 Grad, aber man darf keine Heizlüfter aufstellen, weil die Stromleitung aus dem Jahr 1969 stammt. Es würde sonst brennen, aber wenn es brennen würde, gäbe es keinen Brandschutz, weil es einfach keinen Brandschutz an dieser Schule gibt. Und da müssen die SchülerInnen arbeiten und die Lehrkräfte müssen da arbeiten und sonst würde eigentlich niemand unter diesen Bedingungen zum Beispiel ins Büro gehen und dort arbeiten, weil es einfach mit dem Arbeitsschutz nicht vereinbar wäre. Aber weil wir Eltern so beschäftigt sind mit dem, was wir zu tun haben in unserem Alltag, ist es wirklich schwierig, da was zu organisieren. Und deshalb brauchen wir da einfach sehr, sehr viel Sichtbarkeit und vor allem auch die älteren Generationen, die einfach sagen, okay, wir unterstützen euch jetzt. Also mir hat eine ältere Dame mal auf einen Social-Media-Post geschrieben, ja, ihr Eltern seid viel zu leise, ihr müsst einfach mal lauter werden. Und das ist schön gesagt, aber wie wäre es, wenn sie mir helfen würden, dabei lauter zu werden? Also das ist halt wirklich so ein Problem einfach.
Mhm. Bist du im Austausch mit anderen Eltern auch in Bezug auf diese Themen? Also und weißt du, was die so sagen? Ich frage das, ich mache mal eine ganz kurze Herleitung. Ich finde das immer wieder interessant, wenn ich auf bestimmte Defizite aufmerksam mache. Und ich versuche natürlich auch konstruktiv zu sein, aber dann wird mir oft gesagt, jetzt mach mal halblang, ja, so schlimm ist das ja alles nicht. Und in der Tat gibt es ja horrende Unterschiede in Bezug auf Schulbauten, in Bezug auf Voraussetzungen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir das so anhöre, dann ist das ja echt irre, was sozusagen die Familien und natürlich auch die Lehrkräfte ertragen müssen. So.
Also es ist tatsächlich dieser Unterschied, ne, von den Kommunen, wie gut die ausgestattet sind oder wie clever die Verwaltung ist, irgendwelche Fördergelder noch irgendwie zu finden oder Stiftungsgelder zu finden. Dieser Unterschied ist ja völlig verrückt, dass du einfach qua Wohnort Glück hast, wie deine Kinder in ihr Leben starten. Also das ist, es gibt Kommunen, die haben so viel Geld. Ich weiß das von einer Kommune aus Baden-Württemberg. Da haben alle Kinder ergonomische Stühle und höhenverstellbare Tische bekommen. Davon können wir in unseren Schulen hier bei uns, in unserer finanziell sehr schlecht ausgestatteten Hansestadt, davon können wir nur träumen. Also diese Ungleichgewichte, die dürfen ja gar nicht sein. Ich war einmal zu einem Vortrag beim Kinderschutzbund Speyer. Speyer ist unser Reich. Und da war dann aber auch die Schulleiterin aus Ludwigshafen von dieser Schule, wo irgendwie fast die ganze erste Klasse die Versetzung nicht geschafft hat, die dann halt einfach sagte, wir haben zwar einen Förderverein an der Schule, aber da können nur die Lehrkräfte was für spenden, weil die Eltern einfach noch nicht mal Geld haben, wie zum Beispiel für diesen 1 € Mindestbetrag im Monat. Und da sieht man ja schon, dass einfach qua deines Wohnortes deine Zukunft irgendwie schon vorbestimmt ist. Und da, denke ich, ist sowas, wo wir dringend ansetzen müssten. Und das ist halt ein Thema, was in der Politik völlig vernachlässigt wird. Ne? Also da wird jeder wurschtelt vor sich hin, statt einfach mal zu sagen, vielleicht gibt es ja auch Synergieeffekte. Mhm. Man muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden.
Sag mal ganz kurz einen Synergieeffekt, damit wir das konkret machen.
Also wenn man zum Beispiel so Poolanschaffungen machen würde, ne, dass nicht jede Schule allein ein Budget hat, welche Stühle schaffen wir jetzt an, sondern manche Schulen müssen, also bei uns ist das so, habe ich jetzt auch gelernt bei meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Schulen kriegen so ein bestimmtes Budget von der Kommune, wofür sie so Verbrauchsmaterialien, aber auch so Kleinmöbel im Jahr anschaffen können. Wenn sie das nicht anschaffen, dann geht das Geld halt einfach wieder zurück. Manchmal haben die aber gar keinen Bedarf, weil man braucht nicht jedes Jahr neue Kleinmöbel in der Schule. Und das wäre ja viel sinnvoller, da Poolanschaffungen zu machen, wo dann alle sich draus bedienen können, anstatt dass jeder ja vielleicht dann auch unsinnige Sachen ausgibt, nur um das Budget irgendwie auszuschöpfen.
Bevor ich die nächste Frage stelle, die sich auch auf etwas bezieht, was du gerade gesagt hast, müssen wir kurz einen Begriff klären. Ich bin mir relativ sicher, dass die Hörerinnen dieses Podcasts diesen Begriff kennen, aber vielleicht nicht alle Hörer. Und zwar Mental Load.
Komisch, dass ich wusste, worauf du hinaus willst.
Ja, das ist ja sozusagen auch Teil des Problems. Ich glaube, ich habe den Begriff tatsächlich auch das erste Mal bei Patricia Camarata gehört, die auch bloggt und ein Buch dazu hat, raus aus der Mental Load-Falle. Genau, aber also nochmal, ich will hier keine bösen Worte verlieren, was die Männer und Väter angeht. Aber es ist nun mal so, dass genau das ja oftmals das Problem ist, dass bestimmte Konzepte von vor allen Dingen von denen gekannt werden, die sie ertragen müssen. Also kannst du das ganz kurz nochmal erläutern?
Also das ist sozusagen eine Art unsichtbare To-Do-Liste im Kopf, die immer rattert. Diese ganzen Sachen, die man erledigen muss und die halt auch teilweise unsichtbare Tätigkeiten sind, wie zum Beispiel, das Paradebeispiel ist, glaube ich, der Kindergeburtstag, wo das Kind so eingeladen ist. Der Mann bringt dann hin und holt ab. Aber bei der Mutter, die einfach statistisch gesehen, ich wünschte ja, es wäre anders, aber statistisch gesehen ist es ja halt einfach, die Care-Arbeit liegt zum großen Teil überwiegend bei den Müttern. Da geht dann die Liste los. Was soll ich als Geburtstagsgeschenk besorgen? Muss noch irgendwas besorgt werden? Muss das Kind irgendwas Besonderes mitnehmen, weil die irgendeinen Ausflug machen und so weiter? Und diese Listen, die haben wir eigentlich die ganze Zeit im Kopf. Die checkt man so ab. Und diese Liste hört nie auf zu rattern und nimmt einem so unfassbar viel Kapazität und Energie weg, die wir zum Beispiel dafür aufbringen könnten, uns für unsere Kinder einzusetzen. Wobei auch das ist überwiegend eine sehr, sehr weibliche Sache. Also bei unserer Schulelternbeiratssitzung sitzen dann vor allem Mütter. Und es sind vor allem Mütter, die dann den offenen Brief mit unterschreiben und so weiter. Also auch das liegt dann leider in den Händen der eh schon sehr viel beschäftigten Mütter.
Ich habe ja gerade gesagt, ich frage das eine, um dann das andere zu fragen. Denn letzten Endes bedeutet das ja auch, dass eben diese Forderung, die politisch so oft gestellt wird, in Bezug zum Beispiel auf Kinder, die die Mindeststandards nicht erreichen, nämlich dass die Eltern halt einfach mal mehr machen sollen, also höre ich zumindest, also die Eltern sind doch auch in der Verantwortung. Und da würde ich sagen, ja, die Eltern sind in der Verantwortung, insofern sie die Verantwortung auch wahrnehmen können. Aber wenn du diese Mental Load-Problematik oder zum Beispiel prekäre Arbeitsverhältnisse hast, ist das auch wieder nicht so einfach, oder? Also jetzt zum Beispiel, ne, nehmen wir diese Klasse mit den ganzen Erstklässlern, die das nicht geschafft haben. Da könntest du ja jetzt hingehen und sagen, ja gut, dann müssen die Eltern halt, keine Ahnung, mehr unterstützen.
Also das finde ich, diese Forderung finde ich tatsächlich immer sehr, sehr, sehr schwierig. Den begegne ich bei meiner Arbeit, bei Kommentaren zu meinen Artikeln auch immer wieder. Das ist ja wohl selbstverständlich sein muss. Einmal ist es so, dass Eltern heutzutage viel, viel mehr Stunden arbeiten, also auch die Mütter. Da fällt schon mal was weg, dass man nicht immer den ganzen Nachmittag hat. Die Betreuung im Ganztag so unterschiedlich ist und so auseinanderklafft, dass auch da keine einheitliche Hausaufgabenbetreuung ist und dass nicht alle Eltern wirklich die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Also bei uns ist es auch so in der Grundschule, da sollen die Eltern jeden Abend 10 Minuten mit ihren Kindern laut lesen. Das ist schön, wenn man die Sprache beherrscht und so weiter. Aber wenn man die Sprache vielleicht selbst nicht richtig beherrscht, da dann das Kind noch dabei zu begleiten und das zu verbessern, das ist ja ungleich schwieriger, als wenn das meine Muttersprache ist. Und auch ich kann diese 10 Minuten nicht immer so ohne weiteres im Alltag unterbringen, wenn die Kinder kaputt sind und so weiter. Also bei uns hat man es gelöst. Wir haben jetzt so ein festes Leseband, wo in der Schule auch gelesen wird und das trainiert wird, was ich gut finde, weil das einfach für eine breitere Chancengerechtigkeit sorgt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass es bei uns so weit auseinanderklafft wie in kaum einem anderen OECD-Land. Einfach auch, weil es so elternhausabhängig ist, wie der Bildungserfolg der Kinder ist. Und das geht ja weiter bei Referaten, wo natürlich helfe ich meinen Kindern dann bei den Referaten. Jetzt auf dem Gymnasium mache ich es nicht mehr. Also da, die sollen alleine klarkommen, machen sie auch ganz gut. Aber in der Grundschule natürlich hilft man da. Und dann bastelt man diese Präsentationspappe zusammen und sagt denen, hey, kleb das doch nochmal ein bisschen anders auf, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Und wenn man dazu die Kapazität hat und die Zeit hat und wenn man das nicht hat, dann werden die Kinder vielleicht einfach schlechter benotet, weil diese Präsentationspappe nicht so schön geworden ist oder weil die Eltern dann doch nicht so viele Tipps hatten oder sich die Präsentation nicht anhören konnten, weil sie keine Zeit hatten, arbeiten mussten und so weiter. Und ich finde, das ist dann wirklich total schwierig zu sagen, die Eltern müssen das abfangen. Natürlich müssen wir mit unseren Kindern irgendwie das 1x1 üben, weil das muss man nun mal irgendwie auswendig lernen. Aber da fängt es ja schon an. Das brauchst du dein ganzes Leben lang. Das ist elementare Grundlage. Und selbst das können nicht alle Eltern gleichmäßig vermitteln.
Ich musste gerade an zwei Dinge denken. Erstens an diese, vielleicht ist es ein Urban Myth, vielleicht habe ich es wirklich gehört, ich weiß es einfach nicht mehr, von diesem Vater, der an der Schule anruft und sich darüber beschwert, warum er nur eine 2 für die Präsentation bekommen hat. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass ich zum Beispiel, als ich glaube in der 5. oder 6. Klasse selber als Lehrer Präsentationen angeschaut habe und eine gesehen habe, die wirklich fantastisch ist und den Schüler dann gefragt habe, wow, das ist ja toll, wie kam es dazu, der gesagt hat, ja, mein Vater macht da gerade selber eine Fortbildung zu, so nach dem Motto, ne? Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass in Baden-Württemberg die GFS, die eigentlich gleichwertige Feststellung von Schülerinnenleistung, als so kleiner Treppenwitz immer hieß, ganze Familie schafft. Und das geht natürlich nur dann, wenn die ganze Familie auch schaffen kann. Wenn wir konstruktiv werden, wir haben ja sehr viele Bereiche eigentlich gerade angeschnitten. Würde das in der Konsequenz bedeuten, dass noch mehr eigentlich die Schule leisten muss und entsprechend ausgestattet wird, also entsprechend zum Beispiel Ganztagsangebote nochmal massiv ausgebaut und verstärkt, so dass, ja, ich sag jetzt mal, es noch weniger von den Eltern abhängt?
Also das würde ich tatsächlich sehr begrüßen. Ich, mein Vater ist ja Finne und lebt in Helsinki. Ich habe da noch eine kleinere Schwester. Ich habe immer gestaunt, wenn ich die früher von der Schule abgeholt habe und gesehen habe, wie das dort eigentlich aussieht und ausgestattet ist. Und wir wissen, wie Finnland bei PISA abschneidet. Wir wissen, die Finnen sind das glücklichste Volk der Welt. Und in Finnland haben die Männer mehr Care-Arbeit als die Frauen. Also irgendwas machen die anscheinend schon sehr, sehr richtig. Und das liegt auch an der Art, wie man dort einfach Schulen begreift, nämlich als ein Lebensmittelpunkt und als eine Chance der Kinder. Die Kinder haben ein Recht darauf, eine gute Bildung zu erfahren. Das ist übrigens auch in den skandinavischen Ländern so, in Dänemark und so weiter. Und ich glaube, der Ganztag bietet da total eine Chance. Der muss dann anders aussehen, als er jetzt aussieht. Jetzt ist mangels Kapazität oft der Ganztag in den Klassenräumen. Das heißt, die Kinder sitzen immer an diesen Tischen und Stühlen und haben gar keinen Platz, sich nachmittags zu entfalten. Aber das bietet ja unglaublich Chancen, die wir auch nicht neu erfinden müssen. Wir müssen einfach nur zum Beispiel nach Skandinavien gucken, wie die das dort machen. Und die machen das tatsächlich sehr, sehr gut und auch sehr aus Perspektive des Kindes und aus Perspektive des Kindes gedacht. Wir können zum Beispiel, was ich ja auch in meinem Buch fordere, zu sagen, wir machen diese ganzen Nachmittagsangebote, zum Beispiel Musikunterricht, in die Schulen rein. Da muss man vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber dann könnte jedes Kind zum Beispiel sagen, ich möchte ein Musikinstrument.
Oder Kooperationen stärken, oder?
Oder Kooperationen schaffen, genau. Aber es fällt für die Eltern dann diese Pfarrerei weg, die sich nicht jeder leisten kann. Man könnte dort günstige Leihinstrumente zur Verfügung stellen. Es gibt ja Schulen, die das schon modellweise machen. Also meine Jungs sind an einem Musikgymnasium, da funktioniert das mit einer Kooperation mit einer Musikschule und mit Leihinstrumenten, sodass einfach jedes Kind es zumindest ausprobieren kann, weil das geht ja auch schon auseinander. Und das zieht sich ja durch alle Bereiche. Man kann dann auch sagen, die Referate, die werden nicht zu Hause vorbereitet, sondern man schafft dafür Platz im Ganztag und räumt dafür Zeit ein, wo alle einfach die gleichen Voraussetzungen haben, Schulcomputer benutzen können. Denn auch das ist ja eine Sache, wo es zu Hause völlig auseinandergeht. Das haben wir auch in Corona gesehen. Was liegt eigentlich an Hardware zu Hause vor? Haben die ein eigenes Zimmer, in dem sie in Ruhe ihr Referat machen können und so weiter. Und das einfach auf eine breitere, gerechtere Basis zu bringen, dafür wäre der Ganztag ideal.
Ich bringe jetzt mal ein Argument ein, was mich selber erstmal ein bisschen befremdet hat, aber was ich jetzt gleich doppelt gehört habe, und zwar aus einer etwas privilegierteren Perspektive. Das war mir gar nicht so klar. Ich dachte immer, okay, Ganztag hat eigentlich nur Vorteile. Zumal, wenn der Ganztag auch so gestaltet ist, dass man dann zum Beispiel die Hausaufgaben nicht zu Hause machen muss, weil Hausaufgaben ja auch nochmal massiv ungerecht sind. Jetzt habe ich aber aus der Elternperspektive schon mal gehört von Gymnasialeltern, ja, aber wenn mein Kind das doch gar nicht braucht, ne, weil das kommt halt super mit, das hat die besten Voraussetzungen, dann kann es dann ja weniger den Hobbys nachgehen, die wir ermöglichen. Also das ist wirklich so Privilege ohne Ende. Also das hört sich so an, als wenn ich jetzt sagen würde, so, dann kannst du jetzt nicht mehr zum Golf spielen. Aber das ist ja ein Argument. Und letzten Endes sind das ja auch die Eltern, die massives Gewicht haben, ne? Weil die sich engagieren und weil die wissen, das betrifft letzten Endes dann mein Kind und weil die Mechanismen kennen und so weiter. Und ich habe mich mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands fast schon ein bisschen in die Haare bekommen, weil der wollte mich dann so drauf festnageln, der Zwang zur Ganztag, ja, der böse Zwang zum Ganztag, wo ich auch etwas befremdet war, wo ich so dachte, weiß ich gar nicht, ob wir hier von Zwang sprechen oder erstmal von einem Angebot, was man nutzen kann, um eben diese Ungleichheit, wie du es gerade gesagt hast, abzumildern, weil Gleichheit oder also wirklich hundertprozentige Gleichheit oder Chancengerechtigkeit kann es ja gar nicht geben. Was würdest du solchen Argumenten sagen? Also Leuten, die sagen, ja, aber mein Kind soll, keine Ahnung, flexibler seinen Hobbys nachgehen oder so.
Ja, natürlich will man dann auch lieber, dass das Kind den Cellounterricht bei richtig guten Lehrerinnen nimmt, die das speziell und nicht bei so einem profanen Musikschullehrer, der dann in die Schule kommt. Es ist immer schwierig, von den eigenen Privilegien etwas abzugeben. Ich glaube, das wissen wir ja alle. Wir haben wahrscheinlich die meisten von uns alle irgendwo in unserem Leben Privilegien. Und natürlich will man nicht auf die verzichten. Aber andererseits ist es auch als Gesellschaft, können wir es uns nicht erlauben, irgendein Kind zurückzulassen. Das gebieten schon die Menschenrechte und die Kinderrechte, die vielleicht ja irgendwann mal in die Verfassung aufgenommen werden. Wir können uns nicht erlauben, dass irgendein Kind zurückgelassen wird, weil bestimmte Leute nicht auf ihre Privilegien verzichten wollen. Und Ganztag heißt da jetzt auch nicht, dass die Kinder bis 5 in der Schule bleiben müssen. Man kann ja auch sagen, wir machen das als Kompromiss, wir machen es bis 15 Uhr. Da kann man immer noch eine ganze Menge nach der Schulzeit reinbringen. Die Rahmenstundentafeln werden ja auch immer weiter gekürzt. Das heißt, der eigentliche Stundenplan ist ja auch immer weniger. Von daher bleibt mehr Zeit für den Ganztag. Und dann ist ja eigentlich noch genug Zeit, um zu sagen, wenn ihr jetzt noch extra Hobbys machen wollt, wie zum Fechten gehen oder was dann Leuten einfällt, oder spezielle Chorprojekte, das sei ja auch den Kindern gegönnt, es gibt ja wirklich tolle Angebote, dann kann man das ja immer noch in dieser Zeit machen. Und je älter die Kinder werden, also mein Sohn hat um 19 Uhr bis 20 Uhr Tischtennistraining, das ist dann ja noch irgendwie Zeit. Klar werden die Tage länger, aber wenn dafür zum Beispiel Hausaufgaben wegfallen, wenn die ihre Freunde dort treffen können, also ich finde, wir müssen uns auch von diesem Gedanken lösen, dass Ganztag irgendwie so ist, man sitzt da und macht seine Hausaufgaben und hat sonst nichts zu tun. Man muss die Schule als nicht nur als Lernort begreifen, sondern auch als sozialen Raum, wo man seine Kontakte hat einfach. Und so muss man dann auch den Ganztag gestalten. Und klar muss man da auch Geld in die Hand nehmen. Aber andererseits, wenn dafür kein Kind abgehängt wird, muss man vielleicht auch ökonomisch sehen. Vielleicht kann man die Politik so abholen, wenn man sagt, angesichts des Fachkräftemangels, der sich ja verstärken wird, können wir es uns nicht erlauben, Kinder abzuhängen, also müssen wir auch in sie investieren. Ich sträube mich immer gegen rein ökonomische Begründungen, aber wahrscheinlich überzeugen sie letztlich die Politik am meisten.
Ich bin hundertprozentig bei dir. Also mir geht es tatsächlich auch so und ich nehme die ökonomischen Argumente mittlerweile tatsächlich auch immer viel häufiger in den Mund, weil humanistische Argumente irgendwie politisch nicht zielen. Und letzten Endes ist ja sozusagen eine Frage der Solidarität auch, wenn man so möchte, eine egoistische, weil irgendjemand muss die Renten bezahlen. Und wenn ein Viertel der Kinder nicht lesen und schreiben kann, ist die große Frage, wer dann eigentlich später die Steuern zahlen soll, die hinterher in die Renten gesteckt werden, die jetzt ja schon mit über 120 Milliarden, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, subventioniert werden, abgefedert werden. Aber jedenfalls, wenn der Bund da nicht massiv zuschießen würde, wäre nach 3 Monaten Schicht.
Ja, wir wissen ja auch, wie viele Boomer in Rente gehen werden. Also auch da ist es ja ganz klar, dass wir junge Fachkräfte brauchen und die auch dann immer qualifiziertere Jobs ausüben können. Weil auch da wissen wir ja, dass Jobs, bei denen man nicht lesen und schreiben kann, von diesen Jobs wird es immer, immer weniger geben in Zukunft. Also können wir uns das, also rein ökonomisch gesehen, überhaupt nicht erlauben, dass unsere Kinder vernünftig ausgebildet sind. Und das Problem ist ja, ich habe gestern gerade wieder erst gelesen, dass zum Beispiel die Mindestanforderungen in Mathematik und in naturwissenschaftlichen Fächern immer weiter zurückgehen und die Kinder immer weniger können, was ja auch kein Wunder ist. Also bei uns in Schleswig-Holstein werden ständig Stunden gestrichen. Also die Rahmenstundentafel wurde so zusammengekürzt. Mein Sohn hat jetzt den Ersten Weltkrieg in einer Doppelstunde Geschichte durchgenommen. Und das war's. Also es ist quasi, du gehst in ein Museum, guckst dir was über den Ersten Weltkrieg an, kommst wieder raus und das war's einfach. Und das kann in der 9. Klasse einfach nicht sein, sowas.
Ja, und gleichzeitig, also ich habe das auch gesehen, das heißt, wir haben jetzt einen Hinweis darauf gegeben, wann wir die Folge aufnehmen. Und das ist ehrlich gesagt gut, weil dieser IQB-Bildungstrend, der schon wieder krasseste Ergebnisse zutage gefördert hat, wird jetzt, ich würde mal schätzen, 1,5 Tage besprochen und dann ist wieder durch. Und krasseste meine ich auch deshalb, weil gar nicht der Kompetenzrückgang so krass ist, sondern weil gleichzeitig die Kinder immer indifferenter gegenüber den Fächern werden. Ich würde sagen, das ist eines der größten Probleme überhaupt. Also weil wenn du interessenlos bist, dann kannst du die Kompetenzen auch nicht nachholen. Und gleichzeitig wir unglaublich viele Quereinsteiger in den Fächern haben, die das betrifft. Und damit sage ich jetzt nicht, dass Quereinsteiger immer grundsätzlich ein Problem sind, aber sozusagen das, was an pädagogischem Know-how wirklich auch sinnvoll ist, um Kinder mitzunehmen und zu sagen, was weiß ich, Mathe ist geil, das wird dann natürlich auch gleichzeitig abgebaut. Also sehr, sehr ungünstige Entwicklung, die wir da gerade sehen. Wir haben darüber gesprochen, was da verändert werden könnte. Also Stichwort Ganztag, Stichwort Versorgung mit Ressourcen, also zum Beispiel Instrumente, Möglichkeiten, die Hausaufgaben zu machen. Gibt es jetzt rein für die Schule und dann werden wir sozusagen zum Auslaufen noch mal etwas breiter rein für die Schule noch Dinge, von denen du denkst, dass sie durchaus pragmatisch und konkret umsetzbar jetzt schon wären, also ohne dass man die große Utopie malt, weil ich bin da immer so im Zwischending, ja. Also gleichzeitig finde ich es super, wenn wir über Visionen, Utopien und so weiter sprechen, aber dann denke ich, was könnte man jetzt schon jemandem aus der Kommune oder, keine Ahnung, Stadtrat oder wie auch immer sagen?
Also ich glaube tatsächlich, dass man sehr viel mehr Sachen, das Engagement von Einzelnen auch ermöglichen sollte. Denn selbst wenn man sich selbst engagieren will, stehen dann sehr, sehr viele Hürden dazwischen. Zum Beispiel, wenn Eltern selber sagen, okay, wir streichen jetzt die Schule neu, weil die Stadt einfach das nicht auf die Reihe kriegt, stehen dem Ganzen, je nach Kommune und je nach Verwaltung, wie lustig die drauf sind, enorme Hürden zur Verfügung. Sind die Wände zu hoch, geht es nicht aus Versicherungsgründen, weil dann müsste jemand auf eine Leiter steigen und so weiter. Also so ein Engagement einfach anders zu würdigen und anders zu ermöglichen, ist zum Beispiel eine Sache, die ließe sich, glaube ich, relativ leicht abbauen, weil das schreckt dann ab, wenn man dann sagt, ich kann doch nicht mal das machen, was soll ich denn dann machen, dann mache ich gar nichts. Und das stärkt natürlich den Frust. Also hier kann man sicherlich eine ganze Menge relativ unkompliziert machen. Und ich glaube, man muss auch Synergien schaffen. Bei uns in Lübeck hat man zum Beispiel, und die fand ich wirklich clever, da unsere Verwaltung mal gut, man hat das alte Karstadthaus gekauft. Neue Karstadt ist natürlich pleite gegangen, wie fast überall. Und da unsere Gymnasien alle Oberstufenräume brauchen, weil man ja von von G8 wieder zurück auf G9 gegangen ist, Überraschung, man braucht wieder mehr Räume, werden dort gemeinsame Fachräume für alle Oberstufen in der Innenstadt geschaffen. Mhm. Das heißt, dieses alte Karstadt-Gebäude wird umgebaut zu einem wirklich tollen, modernen Lernort. Und man einfach solche Sachen zu überlegen, kann man Schulen nicht irgendwie zusammenlegen, kann man denen das anders ermöglichen. Also bei mir damals wurde auch schon Leistungskurse mit dem anderen Gymnasium im Ort einfach zusammengelegt. So konnte ich dann Musikleistungskurs haben, was ansonsten wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Also da drüber nachzudenken, vielleicht unkomplizierte Wege zu gehen, um halt einfach die gestalterischen Möglichkeiten von einzelnen Schulen zu erhöhen. Und ich glaube, das würde schon eine ganze Menge verändern und auch Kosten senken.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir waren logischerweise in diesem Podcast sehr schulfokussiert. Ich würde gerne noch mal ein bisschen größer werden. Natürlich sollst du nicht alles spoilern, was dein großartiges Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land bereithält. Aber du hast relativ am Ende, ich glaube, das ist das letzte Kapitel, noch mal so 10 Schritte für mehr Kinderfreundlichkeit. Ich würde jetzt die verkürzt sagen und dich bitten, mal so anderthalb Aussagen nur dazu zu machen. Ich komme dann zu einer Sache nochmal zurück, die mich total interessiert. Also, Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Also nochmal vielleicht, die Frage ist, ne, wie kriegen wir das Land kinderfreundlicher hin, falls das jetzt nicht deutlich gewesen ist für alle. Kinderrechte im Grundgesetz verankern.
Ja, das ist tatsächlich, was sehr viel ändern würde mit diesem Zusatz vorrangig. Daran ist es damals auch gescheitert, die Initiative, die es da gab. Dann würde man tatsächlich nicht die Kinder immer außen vor lassen können. Zum Beispiel bei uns in der Kommune im Schulausschuss ist vorgeschrieben, dass 2 Seniorenbeiräte sitzen, aber niemand von der Jugend und niemand von der Elternschaft. Solche Sachen, die würden sich halt einfach ändern müssen, weil man dürfte dann nicht über die Rechte der Kinder hinausgehen. Das ist tatsächlich was elementar ist, weil sich da so viele weitere Schritte draus ableiten.
Dann greife ich mal ein bisschen vor. Das würde ja auch in die Richtung gehen, die dort auch beschrieben ist, Teilhabe stärken und Partizipation ermöglichen, ne?
Ja, genau. Also das ist auch zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel Kinder und Jugendliche so als ExpertInnen in ihrem Bereich heranzuziehen. Ne? Also dass ein Skatepark nicht gebaut werden kann, ohne dass man auch mal die Jugendlichen, die den nutzen sollen, anhören können. Also so als ganz plakatives Beispiel. Bei uns haben halt lauter Ü60 Herren im Bauausschuss eine Skateanlage geplant, ohne einmal mit den Jugendlichen zu sprechen.
Ich finde das unglaublich.
Das darf nicht sein eigentlich. Ja.
Ja, und kann man da jetzt drauf fahren oder nur halb?
Er ist noch nicht fertig, er wird immer vertagt, er ist jetzt wieder aus dem Haushalt gestrichen.
Okay.
Also die Prioritätensetzung.
Politische Entscheidungen mit Auswirkungen auf Kinder überprüfen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, dass man das überhaupt sagen muss, ist schon echt irre, oder?
Also da denke ich tatsächlich an so eine Art Querschnittsstelle. In den skandinavischen Ländern gibt es halt eine Ombudsperson, die ist überparteilich, die ist nicht an Legislaturperioden gebunden, die überprüft halt wirklich jedes Gesetzesvorhaben auf die Auswirkungen auf Kinder. Man kann auch die Kommunen können es einreichen. Das ist natürlich mit den weniger Einwohnern in Skandinavien immer etwas einfacher. In Deutschland müsste es wahrscheinlich mehrere Ombudspersonen geben. Und was total cool ist, die ist ganz niedrigschwellig über Social Media zu erreichen, sodass auch die Jugendlichen und Kinder selber sich direkt an die wenden können.
Straßenverkehr kindgerecht gestalten.
Ja, ich glaube, das liegt auf der Hand. Würden wir auch alle von profitieren. Also wenn man die Ampelphasen länger macht, dass ein kleines Kind mit dem Laufrad rüberkommt, kommt auch die alte Dame mit dem Rollator rüber. Also da sieht man, dass eigentlich von mehr Kinderfreundlichkeit alle Generationen irgendwie profitieren.
Bei finanzieller Entlastung von Familien, also geht es da auch um Kindergeld oder noch um mehr?
Ich weiß gar nicht, ob man das Kindergeld immer weiter erhöhen muss. Wir sehen zum Beispiel, dass Dänemark genauso viel Geld rausgerechnet, da gibt es ja so Formeln, für jede pro Kind investiert. Allerdings geht viel weniger direkt an die Familien und sehr, sehr viel mehr in die Infrastruktur, wo dann wiederum alle Kinder gleichermaßen von profitieren. Bei uns kriegt ja noch nicht mal jede Familie Kindergeld. Von daher denke ich da nicht unbedingt an Kindergeld. Ich denke tatsächlich an eher so Sachen, dass man über steuerliche Modelle geht. Also Familiensplitting statt Ehegattensplitting zum Beispiel, dass die Zahl der Kinder direkt einfließt, was gleichzeitig Frauen auch noch aus schlecht bezahlten Teilzeitjobs rausbringen würde, was wiederum positive Effekte hätte. Also an so etwas denke ich. Aber zum Beispiel kann man auch über die Mehrwertsteuer gehen und Produkte, die man für Kinder braucht, mit einem halben Mehrwertsteuersatz besteuern. Zum Beispiel Windeln oder absurd ist es ja, dass Babybrei mit 19% besteuert wird, aber Trüffel und Kaviar mit 7%. Also solche Sachen könnte man relativ einfach Familien einfach finanziell entlasten.
Ab jetzt die Babys nur noch mit Kaviar füttern. Dann sprichst du von einem neuen sozialen Miteinander. Ich glaube, das haben wir im Gespräch selber auch schon abgedeckt, indem wir darüber gesprochen haben, wie die Generationen auch untereinander miteinander sprechen. Es sei denn, du möchtest noch was ergänzen?
Ich glaube, das ist tatsächlich so die Kernsache, dass wir einfach mehr und gerechter mit weniger Ellenbogen aufeinander, also auch nicht dieses Privilegien auf Teufel komm raus verteidigen, sondern eher, ja, ich glaube, aber angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Stimmung ist es wahrscheinlich die größte Aufgabe, die wir vor uns haben.
Genau, und das wäre nämlich mein Fragezeichen auch nochmal. Und jetzt mich nicht falsch verstehen, ich bin dem Ganzen gar nicht abgeneigt, aber das wäre, wenn wir über die gesellschaftliche Stimmung gerade sprechen, auch mein Fragezeichen beim Wahlrecht ab 16. Ist das zwangsläufig sinnvoll innerhalb einer Zeit, in der gerade die Jugendlichen auch teilweise krass nach rechts tendieren?
Das ist tatsächlich die große Frage. Ich denke, dass wir die Jugendlichen, dass wir ihnen ein Zeichen geben können, hey, wir denken an euch, wir nehmen euch auch ernst. In Schleswig-Holstein haben wir seit eh und je, ich glaube, also ich habe schon mit 16 bei den Kommunal- und Landtagswahlen gewählt. Bei uns ist die AfD mit am schwächsten im ganzen Land. Wir sind so ein bisschen mit Hamburg zusammen ja so ein Hort der Seligen, muss man ja leider so sagen. Also glaube ich, dass man einfach per se sagen kann, die Jugendlichen tendieren nach rechts. Das tun ja vor allem die männlichen Jugendlichen, wo man dann eher vielleicht überlegen sollte, was können wir für die eigentlich tun, während die weiblichen ja auch im Rest der Bevölkerung eher nach links-grün tendiert. Ich glaube, einfach nur zu sagen, wir senken das Wahlrecht, ist schon mal eine Geste, um zu zeigen, wir nehmen euch ernst, wir beziehen euch mit ein. Aber das müsste flankiert werden, dass man halt sagt, wir machen entsprechenden Politikunterricht. Stattdessen wird WIPO bei uns zum Beispiel weggekürzt in der Oberstufe, solche Sachen. Das dürfte natürlich nicht passieren. Also da in die frühere, breitere Bildung zu gehen, halte ich für total wichtig. Und ihnen auch echte Partizipationsmöglichkeiten zu geben, die dann auch so niedrigschwellig sind, dass es alle bringt. Also ich war als Jugendliche auch im Jugendkreistag und da waren nur Kinder vom Gymnasium aus privilegierten Haushalten. Und das ist heute leider nicht anders bei den paar Jugendbeiräten oder so, die wir in Deutschland überhaupt haben. Und hier einfach denen mehr dieses Gefühl zu geben, wir hören euch, wir machen auch das, was für euch gut ist, würde die Politikverdrossenheit sinken. Und ich glaube, dann würden sie auch nicht mehr so rechts wählen. Weil wir wissen ja, dass vor allem die rechts wählen, die denken, sie haben keine Zukunft, sie sind irgendwie abgehängt.
Ja, ich muss auch am Ende jetzt nochmal was nachschieben, damit, also für die meisten ist ja klar, dass ich mich manchmal so als Teufelsadvokat geriere, aber wenn wir die U18 Bundestagswahlergebnisse jetzt im Bundestag sitzen hätten, dann hätten wir auch ein ganz anderes Ergebnis. Und wie du gerade gesagt hast, also insgesamt war da die Linke bei über 20%, die SPD bei 18%, die CDU bei ungefähr 16, die AfD bei ungefähr 16, die Grüne bei ungefähr 13. Also ich will einfach nur sagen, mit die Jugend tendiert nach rechts. Das ist eigentlich keine richtige Aussage, sondern es gibt diese Tendenzen, die eben besorgt machen, auch gerade in Bezug auf Jugendgewalt. Das wollte ich nur nochmal sagen, nicht dass.
Genau, aber gerade da ist es ja auch, wo man einfach sagen muss, deshalb brauchen wir eine gerechtere und bessere Schulbildung, weil auch das ist ja kein Geheimnis, dass das davor bewahrt, extremistisch zu wählen und extremistisch zu werden. Also das geht ja alles miteinander über.
Absolut. Vor allen Dingen in Bezug auf Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, das, was du gerade in dem Buch dann eben auch schreibst, Teilhabe ermöglichen, bedeutet ja auch nicht in Anführungsstrichen nur Entscheidungen zu können, sondern selbstwirksam zu sein und zu merken, wenn ich etwas tue, dann hat das Auswirkungen auf mich und meine Umwelt. Und man fühlt sich eben nicht ohnmächtig. Weil ich finde oftmals, ja eigentlich fast immer, ist es so, dass wenn man mit Leuten spricht, die eben radikal wählen, dass die sagen, wir möchten endlich wieder mitbestimmen, unabhängig davon, ob die es können oder nicht, sondern die Wahrnehmung ist eben dann so, wir können das eigentlich nicht.
Ja, genau. Also ich glaube auch, man würde da schon einfach ein Signal setzen und ich glaube auch, dass dann doch nicht einfach so über den Rücken hinweg über Wehrpflicht und so weiter diskutiert werden würde, ohne die jüngeren Leute auch einfach mal zumindest anzuhören.
Mhm. Am Ende, ich frage ja oft, ob es noch so neben jetzt deinem Buch und deinen Texten, ne, Nathalie Klüver schreibt ja, wie gesagt, auch immer mal wieder Texte, die gerade in diesem Themenbereich sehr schlau sind. Übrigens kann man ihr auch auf Threads folgen, finde ich auch immer gut, das, was du da so schreibst, nur immer so nebenbei. Genau, frage ich ja immer, was man noch so, ob du noch so Beispiele hättest für Podcasts oder Bücher. In dem Fall würde ich aber auch sagen, gibt es Initiativen, die du kennst, wo es sich lohnen würde für Eltern und Familien oder etwas in der Richtung, also Information für den Einzelnen oder mitmachen irgendwo?
Also das würde ich tatsächlich total lokal runterbrechen. Ich glaube, was wirklich, ich sag mal, Anfang jeden Schuljahres mir so auf den Senkel geht, wenn es in den sozialen Medien lustige Witze gemacht werden, wir haben uns erfolgreich davor gedrückt, Elternvertreter zu werden. Da können wir wirklich was bewegen, da können wir kommunal was bewegen, mit Menschen ins Gespräch kommen und ich glaube, das ist tatsächlich so mit die wichtigste Elterninitiative, die wir haben können, ist, dass wir erstmal sagen, wir machen in unserer Kita, in unserer Schule, gehen wir entweder in den Elternbeirat, Elternvertreterin, wir gehen in den Schulverein, wo man ja auch wunderbar Sachen mitgestalten kann. Das wäre erstmal so der erste Schritt, um überhaupt loszulegen. Und ich glaube auch der niedrigschwelligste Schritt, den wir in diesem Fall haben. Von daher, ich das nur sagen, engagiert euch da, macht da wirklich viel, weil das bewegt was im kleinen, im direkten Umfeld der Kinder.
Ja, finde ich richtig gut. Heute sprach ich mit Nathalie Klüver, Journalistin, Autorin und Bloggerin. Sie schreibt über Vereinbarkeit, Kinderrechte, Mental Load und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Familien und Kinder. Mit ihrem Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land, fordert sie, dass Politik, Bildung und Gesellschaft endlich Kinderfreundlichkeit ins Zentrum rückt. Liebe Nathalie, herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.